Hallo Serafin.
Hi Chris.
Serafin, du bist heute hier und hast eine Geschichte mitgebracht. Worum geht's denn?
Es geht um etwas, das uns alle betrifft, nämlich den kleinen Pieks im Oberarm. Beziehungsweise geht es natürlich nicht einfach nur um den Pieks, den wir gerade alle erleben, sondern wie man zu seinem eigenen Pieks kommt. Hast du denn schon deinen eigenen Pieks bekommen?
Ich habe nach einigen Anstrengungen zumindest den ersten Pieks bekommen, ja.
Okay, also es geht um die Impfkampagne, die gerade in Deutschland läuft, mit unterschiedlichem Erfolg und vor allem um die Geschichten, wie Leute zu ihren Impfterminen kommen. Das ist irgendwie in jedem Bundesland anders geregelt. Und bei mir war es so, dass Anfang Mai unter anderem in Berlin unter anderem JournalistInnen dran waren. Also habe ich mir Impfzentren angeschaut und gemerkt, dass ich da nicht durchblicke, wie ich am besten zu meinem Termin komme. Und in Berlin gibt es so eine Website, die heißt impfstoff.link, die Programmierer gemacht haben. Um die geht es auch später. Und dann habe ich mir selbst ein Skript geschrieben, das einmal die Sekunde nachschaut, ob auf impfstoff.link neue Termine verfügbar sind. Und habe das ein paar Tage durchlaufen lassen. Und dann habe ich einmal alle paar Stunden oder so dann plötzlich ganz viele Notifications bekommen, so bing, 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 bing. Und immer versucht drauf zu klicken, möglichst schnell mir einen Termin zu buchen und habe es aber ganz, ganz lange nicht geschafft. Und das war dann für mich eine Motivation, mir anzuschauen, wie denn die Impfterminvergabe in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern so geregelt ist und was diese ganzen digitalen Systeme, die es da rundherum gibt, was da gut läuft, schlecht läuft.
Okay, ich hätte mich also eigentlich einfach bei dir melden sollen, um dein Skript mitzunutzen. Ich war nämlich eine derjenigen, die dann mit erhobenem Zeigefinger vor dem Browser saß und auf die neuen Termine gewartet hat, beziehungsweise um 7 Uhr morgens schon vom Browser saß am ersten Tag, um dann möglichst schnell.
Und bei dir hat es funktioniert.
Ja, ich war sehr streberhaft. Ich war 5 nach 7 am Computer an dem Tag, als die Termine freigeschaltet wurden und die waren dann auch innerhalb einer halben Stunde weg. Das heißt, Menschen mit weniger Programmierkenntnissen müssen einfach früher aufstehen.
Ja, es hat aber in dem Fall nichts gebracht, weil ich habe darüber keinen Impftermin bekommen. Ich habe nur ganz viele Notifications bekommen und war ein paar Tage lang von der Arbeit abgelenkt. Letztendlich wurde ich dann über so eine Schwerpunktimpfung geimpft.
Aber zum Lerneffekt trotzdem toll, dass du es ausprobiert hast, oder?
Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall, weiß noch ein bisschen mehr über Python-Scripts und Notifications auf und wie man sich selbst Notifications schickt.
Und ich glaube, deine Geschichte ist ja zumindest insofern typisch, als dass ja auch du auf mehreren Wegen mehrgleisig dann gefahren bist und auf irgendeinem der Gleise es dann ja letztlich geklappt hat.
Genau, und darum soll es heute gehen.
Prima, dann übergebe ich doch einfach mal an dich und wir sprechen uns dann zum Ende noch einmal.
Herzlich willkommen zu NPP, dem Podcast von netzpolitik.org. Ich bin Serafin Dinges und wir schauen uns heute an, wie es um die digitale Vergabe von Impfterminen steht. Jetzt gerade, Mitte Juni, werden fast 10 Personen pro Sekunde geimpft. Aber lange bevor die Impfungen für so eine breite Masse an Menschen zugänglich waren wie heute, zumindest theoretisch, gab es Impfungen nur für die Menschen mit dem höchsten Risiko. Also zum Beispiel ältere Menschen.
Ja, wir haben also schneidest du schon mit?
Das ist Rosemarie. Sie und ihr Mann Burkhard leben in Niedersachsen und sie sind beide über 70 und waren damit in der Prioritätenliste weit oben.
Also wir haben Mitte März, so um den 15. bis 17. rum, die Benachrichtigung gekriegt, dass wir jetzt die Gruppe 70 und über 70-Jährige werden geimpft und dass wir uns melden könnten. Und dann hat mein Mann auch sofort angerufen, ist gleich durchgekommen. Und hatte einen sehr netten Mann am Telefon, der gesagt hat, also wir würden auf die Warteliste geschrieben. Und dann hat mein Mann gefragt, mein Mann ist 79 und ich 76, ob er mich mitbringen könnte. Ja, hat er gesagt, das wäre kein Problem. Und dann haben wir Post gekriegt. Erstmal kam dann 2, 3 Tage später die Bestätigung, dass wir auf Warteliste stehen. Und dann haben wir auch so eine Codenummer gekriegt per Post. Und dann haben wir den Brief hier liegen gehabt. Und dann hieß es immer, Sie kriegen, also wir würden Bescheid kriegen. Die Woche drauf kam nochmal eine Bestätigung, dass wir da auf der Warteliste stehen. Und auch dieser Code wurde nochmal wiederholt.
Ab hier haben sich aber die Impfwege von Rosemarie und ihrem Mann getrennt. Er hat kurz darauf einen Brief mit 2 Impfterminen bekommen. Am 9. April war der erste und Rosemarie wurde dann auf Nachfrage beim Impfzentrum gesagt, dass es für sie noch keinen Termin gibt, weil sie zu jung ist. Sie ist ein paar Jahre jünger als ihr Mann. Seit Anfang April konnten dann aber auch Hausärztinnen impfen. Also hat Rosemarie sich auch bei ihrer Hausärztin auf die Warteliste setzen lassen.
Aber ein paar Tage später meldete sich meine Hausärztin und sagte, sie hätte einen Termin für mich. Und just an dem Tag kommt auch ein Brief vom Impfzentrum, dass ich den Termin jetzt hätte.
Nachdem sie also dann von verschiedenen Stellen auf später vertröstet wurde, stand sie plötzlich mit 2 Terminen da. Und von solchen Fällen habe ich immer wieder gehört. Zuerst macht man sich an die mühselige und oft zeitkostende Arbeit, sich bei verschiedenen Stellen um Termine zu kümmern. Und dann steht man plötzlich mit mehreren Impfangeboten da. Rosemarie jedenfalls wollte dann lieber zu ihrer Hausärztin und wollte den Termin im Impfzentrum absagen.
Und dann habe ich da angerufen, war besetzt und dann habe ich versucht, ins Internet zu gehen und mich da abzumelden. Das ging nicht. Habe ich nicht gefunden, wo die Möglichkeit war. Und dann habe ich nochmal angerufen und dann hatte ich jemanden dran und dann habe ich auch meine Codenummer gesagt. Dann hat er das alles aufgeschrieben. Dann habe ich nachgefragt, ob ich mich jetzt nochmal melden müsste. Nee, das wäre in Ordnung. Ja, und 2 Tage später kriegte ich, also ein bisschen viel Briefe haben die geschrieben, aber gut, kriegte ich nochmal einen Brief, dass sie erinnern an meinen Termin, eine Bestätigung. Da habe ich gesagt, ja, dann bin ich ja nicht abgemeldet, wenn sie den Termin nochmal bestätigen. Aber dann bin ich nochmal ins Internet gegangen und dann war da so ein Button, wo ich mich abmelden konnte. Den hatten sie also dann inzwischen installiert. Und da habe ich mich dann abgemeldet mit meiner Nummer und dann war es auch in Ordnung.
Aber über die Impfung selbst hatten beide dann nur Gutes zu berichten.
Da ist das ganz super gelaufen. Die waren alle freundlich. Der war nach 40 Minuten wieder im Auto. Keine Wartezeiten und alles reibungslos gut durchorganisiert.
So viel also zu Rosemarie und Burkhard, bei denen es verhältnismäßig unkompliziert ablief. Aber schon bevor in Deutschland überhaupt der erste Stich gesetzt wurde, gab es eine Debatte darüber, in welcher Reihenfolge denn überhaupt geimpft werden sollte. Ältere Menschen, klar, wegen des hohen Risikos eines schweren Krankheitsverlaufs und Menschen im Gesundheitswesen, wegen des hohen Risikos, sich anzustecken. Auch Pflegeheime waren von Anfang an Teil des Plans. Nicht Teil des Plans waren damals aber Menschen, die wegen Vorerkrankungen oder Behinderungen ein hohes Krankheitsrisiko hatten. Mit einer Petition haben Betroffene Anfang Februar auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.
Jens Spahn hat uns vergessen. Erst in der Pandemie und nun in der Impfstrategie.
Die aktuelle Impfstrategie der Bundesregierung hat Leute wie mich vollkommen vergessen. Nämlich Leute, die nicht in einem Heim leben, die unter 60 sind und deren Beeinträchtigung, deren chronische Krankheit nicht in dem strengen Impfkatalog der Gruppe 2 und 3 auftaucht.
Wie, Herr Spahn, soll ich mich schützen?
Kannst du mir vorher mal ein bisschen kurz erzählen, wer du bist und was du machst? Also kannst du mal deinen Namen sagen? Das wäre super.
Dorothee Marx. Ich bin im Moment wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kiel. Ich arbeite in der Amerikanistik, schreibe eine Diss zum Thema Zeitlichkeit und Behinderung in der amerikanischen Literatur.
Dorothee hat Mukoviszidose. Diese Erbkrankheit, die auch zystische Fibrose genannt wird, kann neben anderen Organen vor allem die Lunge betreffen. Dorothee war eine der AktivistInnen, die sich in der Petition engagiert haben. Sie hat schon Ende des Jahres, früher als die meisten von uns, ganz konkrete Erfahrungen in der Vergabe von Impfterminen gemacht.
Ich glaube, am 29. Dezember morgens, weil ich im Bett lag und wusste, ab 8 Uhr wird quasi das erste Mal die Terminvergabe freigeschaltet. Und da habe ich einen Termin für meinen Mann gemacht. Der ist in der Notfallrettung, der durfte geimpft werden dann schon. Also das heißt, da ist mir diese Website zum ersten Mal begegnet.
Dorothee lebt in Schleswig-Holstein. Dort lief bereits damals die Buchung von Impfterminen über die Website impfen-sh.de. Wie sie berichtet, lief die Seite damals auch recht unkompliziert. Sie mussten keinen Brief oder Code abwarten, sondern konnten sich einfach anmelden. Den Nachweis über seinen Job und damit, dass er schon zum Impfen berechtigt wird, musste er dann einfach zum Termin mitbringen. Das heißt, dann über den Januar über fragst du dich, wo fällst du denn dann rein?
Genau. Das lief, diese Frage war dann eigentlich die ganze Zeit omnipräsent, zu sagen so, hey, ich hab doch eine Lungenerkrankung, wie sieht denn das aus? Ich will das echt nicht kriegen. Kann jetzt mal jemand irgendwie bitte entscheiden, dass wir dürfen? Wie lange dauert das eigentlich, bis die Gruppe 1 geimpft ist? Das sind so viele Menschen. Genau, das war so Januar, Februar. Ja.
Als im Januar eine Liste mit Vorerkrankungen veröffentlicht wurde, die jemanden für eine Impfung qualifizieren, war Dorothee nicht dabei. Genauso wie viele ihrer Freundinnen und Bekannte aus dem Disability-Aktivismus. Also beteiligte Dorothee sich an der Kampagne von Christian Homburg, dem Aktivisten, der eine Impfpriorisierung auch für vorerkrankte Menschen außerhalb von Pflegeeinrichtungen forderte. Der Wunsch nach einer Impfung war für Dorothee dabei nicht trivial. Es war nicht so, dass sie einfach nur wieder in ihr Lieblingscafé wollte. Für viele Menschen mit Vorerkrankung waren grundlegende Bereiche ihres Lebens vollkommen verschlossen gewesen.
Ja, klar, wir impfen das medizinische Personal, die Leute, die mit Covid-Patienten in Kontakt kommen. Aber was heißt es denn eigentlich für die Menschen, die Vorerkrankungen haben, die stark gefährdet sind? Ich habe mich den größten Teil von 2020 isoliert, so gut es ging. Habe teilweise bei meinen Eltern gelebt, damit ich meinen Mann nicht getroffen habe, weil wir so Angst hatten, dass er mir das mit nach Hause bringen könnte.
Die Petition war ein voller Erfolg. Innerhalb von 2 Wochen haben 50.000 Menschen unterschrieben. Über 100.000 sind es am Ende geworden.
Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie es dann letztendlich dazu kam, dass das geändert wurde, dass die Impfverordnung geändert wurde. Ich glaube, da hat der Mukoviszidose-Förderverein hat da auch ganz viel irgendwie Lobbyarbeit gemacht. Und dann irgendwie war das Endresultat, dass dann dieser Paragraph umgeändert wurde. Und dann stand da COPD und andere schwere Lungenerkrankungen, zum Beispiel Mukoviszidose. Und dadurch stand dann die Diagnose selber drin. Und damit war dann klar, okay, damit kann ich jetzt eine Priorisierung für die Prio-Gruppe 2 bekommen. Dann entstand natürlich sofort die nächste Frage, okay, und ab wann impfen wir denn jetzt in Schleswig-Holstein Priorität 2? Dann gab es ja online auch die Süddeutsche Zeitung hatte ja diesen Impfrechner, wo man eingeben konnte, okay, ich bin in der und der Gruppe und ich bin in dem und dem Bundesland. Und dann sagt das, hey, da sind jetzt noch 600.000 Leute mindestens vor dir, die geimpft werden wollen. Und dann warten nochmal, weiß ich nicht, 1,2 Millionen Leute mit dir auf einen Impftermin. Das war dann immer alles so ein bisschen ernüchternd, sag ich mal.
Neben dem Wann war dann auch das Wie plötzlich besonders wichtig. Woher sollte zum Beispiel das Impfzentrum denn wissen, dass sie in die Risikogruppe fällt? Damit begann eine kleine Odyssee.
Was wollen die?
Wir hätten gern den Passierschein A38.
Die ein bisschen an die Jagd nach dem Passierschein A38 aus Asterix und Obelix erinnert.
Mit diesem Formular müssen Sie das rosa Formular beantragen.
Wieso denn nun wieder rosa?
Ohne rosa Formular kein Passierschein A38. Schalter 12, Schiege B, Korridor J.
Ich überspringe jetzt ein paar Details, aber in etwa lief es so ab. Ihre auf Mukoviszidose spezialisierte Ambulanz hat Dorothee ein Dokument mit ihrer Diagnose ausgestellt. Kurz darauf wurde allerdings ein Vordruck veröffentlicht, den alle aus der Prio-Gruppe 2 mitbringen sollten. Dorothee hatte dann also Sorge, dass ihre Impfpriorisierung ohne dem offiziellen Dokument nicht anerkannt werden würde. Am Ende konnte sie sich aber das zweite Formular von ihrem Hausarzt ausstellen lassen und nun, endlich, war sie bereit für die Impfung.
Egal, ich habe jetzt beides dabei. Wenn irgendjemand fragt, hier ist auch noch mein Behindertenausweis, bitte impf mich endlich.
Okay, dann bist du ausgestattet mit 2 Dokumenten und machst dir dann auch einen Termin über impfen-sh.de?
Das lief so ab, dass es dann irgendwann hieß so, hey, die Termine werden frei, es werden Termine freigeschaltet ab dem Gott, irgendwann Anfang Mitte März muss es gewesen sein. Und dass dann ein bestimmter Tag war, wo es hieß, okay, ab dem heutigen Tag um 17 Uhr kann man sich über die Seite impfen-sh.de einen Termin buchen. Und ich hatte mich vorher quasi schon mal so ein bisschen durchgeklingt, zu sagen, okay, so sieht das theoretisch aus. Dann ist ab eine Stunde vorher war man in einer Warteschleife, wo, glaube ich, jetzt irgendwann später rauskam, hey, es ist völlig egal, wie lange vorher man in dieser Warteschleife ist, sondern es gibt einen Zufallsgenerator. das wusste man aber auch nicht. Naja, und dann habe ich mit, weiß ich nicht, 200er Puls da gesessen. Ich war am Laptop und am Handy. Mein Vater war parallel an seinem Computer. Meine Schwiegereltern und mein Mann haben waren in einem anderen Haushalt zu dem Zeitpunkt und haben halt das probiert. Und ich hatte, glaube ich, meinen Bruder noch am Start und meine Schwägerin. Also die ganze Familie war quasi im Einsatz, um zu versuchen, für mich eben einen Impftermin zu kriegen. Weil wir ja wussten, wie viele Leute plötzlich jetzt in der Priorität 2 sind und alle wollen. Und dann war es quasi 17 Uhr und in dem Moment ploppte dann die Warteschleife auf. Und man sah, war halt in diesem Zufallsgenerator, ich glaube, ich hatte, weiß ich nicht, 80.000 Leute oder so vor mir. Und es zählte dann aber tatsächlich eben irgendwie ewig und 3 Tage langsam runter. Und dann habe ich es wirklich geschafft. Also tatsächlich war ich dann auch diejenige, die den gebucht hat. Also es hatte dann irgendwie hat es geklappt. Dann habe ich so schnell wie noch nie in meinem Leben, Vorname, Geburtsdatum und meine E-Mail-Adresse da eingegeben, ausgewählt, Priorität 2, Vorerkrankung. Dann gewartet, dass die E-Mail kam, in dieser E-Mail wieder auf den Link geklickt und dann in dem Moment kam man erst überhaupt an so einen Kalender, wo man was auswählen konnte. Also man musste dann in Schleswig-Holstein das Impfzentrum auswählen und dann konnte man auf den Kalender gehen und quasi eine Uhrzeit aussuchen. Und dann hatte ich ursprünglich am 18. März einen Impftermin mit AstraZeneca. Den hatte ich, das war toll. Der wurde dann gecancelt. Und das war natürlich auch wunderschön, weil ich, glaube ich, dann die Tage davor quasi zählen konnte, in wie vielen europäischen Ländern. Das heißt, ich bin bis morgens aufgewacht und sagte, oh shit, in den Niederlanden haben sie jetzt auch AstraZeneca ausgesetzt. Und ich glaube, 2 Tage vorher oder so haben sie es dann durch in Deutschland auch das Impfen ausgesetzt. Das heißt, der Termin fiel aus. In Schleswig-Holstein kam dann relativ zeitnah eine E-Mail, dass sie für diese komplette Woche alles canceln und dass man zeitnah, also was heißt in Deutschland bürokratisch zeitnah, ich weiß es nicht, einen Ersatztermin kriegen würde. Dann habe ich ziemlich lange auf diese Ersatztermins-E-Mail gewartet, ich glaube so eine Woche oder so. Also war ja immer noch irgendwie in Ordnung. Den Ersatztermin hätte ich, glaube ich, am 31. März gehabt. In der Zwischenzeit haben sie dann aber in Schleswig-Holstein auch die BioNTech-Termine freigegeben, die vorher halt nur für die über 80-Jährigen waren. Das heißt, ich habe nochmal dieses ganze Impfterminspiel gespielt mit wieder der halben Verwandtschaft auch am PC und habe letztendlich einen BioNTech-Impftermin gekriegt für den 2. April. Weil er noch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar war, gibt es jetzt, was ist sozusagen, wird sozusagen die Regelung sein für diese Ersatztermine, wird AstraZeneca überhaupt wieder freigegeben? Und dann habe ich letztlich am 2. April dann BioNTech gekriegt.
Wow.
Ja, war eine Achterbahnfahrt.
Krass, ich hätte nicht erwartet, dass da jetzt so viel kommt. Wahnsinn.
Ja.
Dorothees Impfgeschichte ist kein Einzelfall. Offensichtlich, das sieht man an den anderen 80.000 Menschen in der Warteschlange. In Schleswig-Holstein hat das Ticketportal Eventim die Vergabe von Impfterminen geregelt. Das ist jetzt auch erstmal nicht abwegig. Solche Portale sind ja darauf vorbereitet, innerhalb von Sekunden Anfragen von Zehntausenden Menschen bearbeiten zu können. Ich bin selbst nebenbei Programmierer für einen Konkurrenten von Eventim. Das will ich auch der Transparenz halber erwähnen. Und dabei bekomme ich oft mit, wie unglücklich Fans sein können, wenn sie keine Tickets zu beliebten Konzerten mehr bekommen. Und die Warteschlangen selbst können oft intransparent sein. Manchmal weiß man nicht, ob die Seite nicht doch vielleicht komplett überlastet ist und irgendwelche Fehler passieren. Und deshalb stellt sich mir hier die Frage, ob dieses Vergabesystem wirklich gerecht ist. Es ist vielleicht okay, wenn es nur um Konzertkarten geht. Aber sollte die Reihenfolge, in der man eine Seite aufruft, gepaart mit ein bisschen Glück, wirklich entscheiden, wer Zugang zu potenziell lebensrettenden Maßnahmen erhält? Dorothee hat mich noch auf ein weiteres Problem aufmerksam gemacht, nämlich die Frage der Barrierefreiheit. Dabei muss es noch nicht einmal um Menschen mit Behinderung gehen. Allein die benötigte digitale Kompetenz kann für viele eine Barriere darstellen. Wenn ich es als Programmierer mit meinem eigenen Skript noch nicht einmal schaffe, einen Termin zu bekommen, wie sieht es dann bei Menschen aus, denen die digitale Kompetenz fehlt? Oder einfach die Kapazität?
Es kostet, man braucht halt einfach die Kraft. Und wenn man jetzt, man war ja zum Beispiel, Prio 2 waren Leute mit schweren Depressionen. Und wenn ich mir halt vorstelle, ich habe schwere Depressionen und ich habe eh schon keine Kraft für diese Anstrengungen, für dieses, vorm Computer sitzen und immer wieder die Seite neu aufrufen, ne? Dann, oder für das meinem Hausarzt hinterher telefonieren oder meinem Facharzt hinterher telefonieren. Und das sind, glaube ich, echt Leute, die bleiben dann zum Teil jetzt auf der Strecke, wenn einfach die Kraft nicht reicht, weil man eine chronische Erkrankung aus Prio 3 hat und man hat einfach die, es kostet ja einfach Kraft, so eine Erkrankung zu managen. Und wenn ich dann dauernd noch so diesem Impftermin hinterherhecheln muss, ne, dann, und das manchmal klappt so in manchen Settings, manche Leute sind im falschen Landkreis oder haben halt einen Hausarzt, der nicht impft, dann hat man ganz schnell Pech gehabt. Ne? Und das, ja, das tut mir einfach leid. Weil man einerseits hat man selber die Erleichterung und ist total froh und sieht halt bei vielen anderen, die haben einfach noch nicht, die haben es einfach, da hat es nicht geklappt und die haben vielleicht nicht so die Kraft, sich da so hinterzuklemmen und die, ja, die hängen halt da und warten immer noch.
Ja, hören wir uns?
Ja, ich höre dich. Kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich gut hören.
Sehr gut. So. Nachdem ich dann also aus allen Enden Deutschlands von den verschiedenen Plattformen für die Impfstoffvergabe gehört habe, wollte ich sie mir mal genauer anschauen.
Okay. Mein Name ist Sebastian Müller. Ich wohne in Freiburg im Breisgau und arbeite hier im Schnelltestzentrum und aber auch noch in einem Impfzentrum.
Sebastian ist Altstadtrat in Freiburg, Mitglied im CCC und ein aktiver Blogger. Er selbst ist, weil er im Rettungsdienst arbeitet, schon seit Anfang des Jahres geimpft. Aber als das Tempo der Impfungen dann anstieg, hat Sebastian begonnen, in einem Impfzentrum zu arbeiten. Anfang März waren dann auch Sebastians Eltern als über 70-Jährige impfberechtigt.
Am nächsten Morgen habe ich mit meinen Eltern gefrühstückt und gesagt, so, ihr seid doch jetzt auch impfberechtigt. Ich gucke mal, ob ich einen Termin für euch finde und habe mich da hingesetzt und habe da mich durchgeklickt und fand das schon ein bisschen sehr umständlich. Aber da waren dann Termine für meine Eltern da. Da habe ich irgendwie so drei Impfzentren ausprobiert. Und da waren Termine für meine Eltern da und habe meinen Eltern einen Termin gebucht. Meine Mutter, oh, du musst da meinen Fußpflegejahr verschieben und so, geht da nicht ein anderer Termin. Ich habe gesagt, nein, da geht kein anderer Termin, du fährst da jetzt dahin. Und dann sind die da auch hingefahren.
Aber nicht alle Impfberechtigten haben das Glück, ein CCC-Mitglied als Sohn zu haben. Nachdem nach und nach mehr Menschen ein Impfangebot bekommen haben, hat Sebastian bemerkt, wie oft sich Menschen über die Terminvergabe beschwert haben. Also hat sich Sebastian die bei ihm zuständige Plattform mal angeschaut.
Der normale Ablauf ist, ich gehe da auf diese Web, also ich meine,
wenn du das kannst, wäre es super.
Bildschirm teilen.
Genau.
Ja.
Dann können wir da so ein bisschen durchsprechen.
Mach mal hier Bildschirm freigeben, Fenster. Ich gehe also auf diese Webseite impfterminservice.de. Mhm. Hab dann eine Übersicht Bundesland, muss dann Baden-Württemberg auswählen als Bundesland.
Diese Website impfterminservice.de ist in den Bundesländern Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt Anlaufstelle für die Verteilung von Impfterminen. Wobei man in Hessen und NRW einfach nur zu anderen eigenen Websites der Bundesländern weitergeleitet wird.
Und jetzt habe ich eine ganz lustige Übersicht. Das ist jetzt angeordnet nicht nach Namen der Städte, sondern nach Postleitzahlen. Und in Baden-Württemberg haben wir so 6er und 7er Postleitzahlen, glaube ich.
Aus einer Dropdown-Liste muss ich also ein Impfzentrum auswählen. Im Fall von Baden-Württemberg sind es rund 30.
Das finde ich aber alles nicht über irgendeine Suche, sondern das Kreisimpfzentrum für den Landkreis Böblingen ist in Sindelfingen und das muss ich halt wissen, ja?
Hat man ein Impfzentrum ausgewählt, kommt man weiter auf eine Seite, auf der man entweder die eigene Impfberechtigung prüfen kann oder eine bereits überprüfte Berechtigung durch einen Code bestätigen kann. Hat man es dann irgendwann mal durch den Prozess geschafft, stößt man in den meisten Fällen auf eine altbekannte Nachricht.
Es wurden keine freien Termine in Ihrer Region gefunden. Bitte probieren Sie es später erneut. Sobald genügend Impfstoff und die entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind, werden die Impfzentren weitere Termine einstellen.
Für diejenigen, die einen Termin erwischen, kommt dann noch ein etwas komplizierter Eingabeprozess. Den erspare ich euch aber jetzt.
Dann kriege ich nochmal eine E-Mail. Dann muss ich diese E-Mail-Adresse nochmal bestätigen. Und dann bekomme ich nochmal eine E-Mail mit den zwei Terminen. Die sind dann in so einem schönen, schlecht ausdruckbaren Format gehalten, wo ich sehr viel Druckertinte für verbrauchen muss. Also ja, ist auch so. Man muss quasi eine ganze farbige Seite ausdrucken. Flächig, farbig, mintgrün. Da hat bestimmt HP gesponsert.
Die Druckerlobby, ja.
Ja, also das ginge auch auf einer. Es ist auch immer eine ganze Seite. Also es ist wirklich sehr lustig, wenn man da im ist. Die Leute kommen wirklich mit so zusammengetackerten Doppelseiten an. Und das Einzige, wir müssen das gar nicht wissen, das ist nur eine, also das Einzige, was relevant ist für das Impfzentrum an der Anmeldung, ist sozusagen der Buchungscode, weil man den nochmal irgendwie nachgucken müsste. Ja?
Der Punkt ist dieser. Sebastian und ich haben über eine Stunde gesprochen. Und wenn es für zwei Menschen, die sich beruflich und privat seit Jahren mit Digitalisierung auseinandersetzen, so lange dauert, so ein System zu durchblicken, dann ist das System nicht gut gemacht.
Also ich glaube, es ist ganz einfach so, dass das ganz viele Leute nicht selber buchen können. Und das ist zum einen ganz viele ältere Menschen das schon so abschreckend finden, dass sie auf Kinder oder Enkel ausweichen. Das war auch ganz häufig die so Aussagen, das hat mir meine Tochter gemacht oder das hat mir mein Enkel da ausgedruckt. Das andere, was man mitbekommen hat, war, dass zum Teil auch das Rote Kreuz so Abende veranstaltet hat, wo irgendwie viele Menschen aus der Bereitschaft sich zusammengesetzt haben in irgendeinen Raum und für Leute Termine gebucht haben. Und wo man sich denkt, das ist zwar sehr nett von engagierten Menschen im Roten Kreuz, aber es ist ja eigentlich Quatsch, dass ich hier nochmal Lebenszeit verschwende, um einen Termin zu machen.
Und wie es mittlerweile so oft passiert, wenn man es mit schlechten Systemen zu tun hat, waren schnell ProgrammiererInnen am Start, die sich eigene Lösungen zusammengehackt haben. Über die kann man dann zumindest übersichtlich auf einer Seite die Kapazitäten der einzelnen Impftermine sehen und muss sich nicht durch jedes einzelne der 30 Impfzentren durchklicken. Und so einen ähnlichen Service gibt es auch in Berlin. Leute, die hier leben, werden die Website vielleicht schon kennen, impfstoff.link, und alle möglichen Emotionen damit verbinden. Die von Privatpersonen programmierte Seite zeigt in einer Tabelle die nächsten freien Termine in den 6 Berliner Impfzentren an.
My name is Joel. It's a bit hard to pronounce. Yeah, people find it hard. I come from Brazil.
Joel ist Programmierer und lebt hier in Berlin.
I came here with my wife, and then I came to a company, and then I moved it to another company right now, and that's pretty much it.
Er hat mit dem Entwickler von Impfstoff.link zusammengearbeitet und Bots geschrieben, die einen über Telegram und Twitter über neue freie Impftermine informieren. Ich habe Joao gefragt, wie es denn dazu kam, dass er überhaupt diesen Bot geschrieben hat.
That's really a funny story, I would say, because everything started with something else, not with the vaccines, I would say, because I wanted to get a video game so bad, and which is called PlayStation 5, you probably have heard, and I was so frustrated that I couldn't get it. And the vaccine, on the other hand, it's something that everyone is willing to have sooner or later, right? I mean, the sooner they get, the sooner we can get out of this pandemic. So then I was frustrated about this PlayStation thing. So that's the time where I said to myself, okay, I'm going to get the vaccine appointment because I know that it's going to be super hard to get an appointment slot and so on. So I decided to create a bot.
Weil Joao es nicht geschafft hat, an eine PlayStation zu kommen, hat er stattdessen seine freie Zeit darin investiert, einen Impftermin zu bekommen. Beides war gerade schwer zu bekommen. Also hat er ein Skript geschrieben, das ihn über neue Termine benachrichtigt. Das Skript baut auf der bestehenden Software von Impfstoff.link auf. Die wiederum fragt auf der Website Dr. Lieb, über die man die Termine dann am Ende buchen muss, alle freien Termine in Impfzentren ab. Auf Dr. Lieb selbst gibt es nämlich keine Übersicht über alle 6 Impfzentren, sondern man muss sich durch jedes Impfzentrum durchklicken. Nachdem das Skript für Joao und seine Frau erfolgreich war, hat er sich entschieden, es öffentlich zu machen. Kurz darauf hat sich der Entwickler von Impfstoff.link gemeldet und sie haben sich entschieden, ihre Plattformen zusammenzuschließen und öffentlich für alle zugänglich zu machen. And how's it going? Do you know any numbers on like how many people are using the Telegram bot or the Twitter? I guess you can look at Twitter followers.
Yes, yes. The Twitter followers right now we have 1600, I would say. Yeah, 1600 followers. But on the bot, it's way more. It grew in a number that I could never imagine that it could grow like this. Right now we have active users about 7K. People using it, and the other 7K already left the bot. So I assume that those people already took the vaccine, or at least they already booked appointment slots for them. So that means we already had 14-15K people already used the bot so far.
Aber wie läuft denn seine Impfterminbuchung eigentlich ab? Also, sobald man eine Benachrichtigung, zum Beispiel auf Telegram, bekommt, geht ein Wettlauf gegen die Zeit los. Ich klicke auf den Link in der Nachricht und komme auf Dr. Lib, auf die Seite des Impfzentrums, das in dem Moment neu verfügbare Termine freigeschalten hat.
Erika Hess Stadion, Besuchsgrund, Moderna.
Weil oft ganze Tage auf einmal freigeschalten werden, hat man plötzlich eine Wand aus Terminen vor sich.
9:30 Uhr. 9:45 Uhr, 10, 14 Uhr.
Dann wähle ich einen Termin, so habe ich es zumindest gemacht, irgendwo in der Mitte, in der Hoffnung, dass nicht so viele andere Leute in demselben Moment auch auf diesen einen Termin klicken. Dann kommt der Termin für die Zweitimpfung. Selbes Spiel.
Okay, 15:45 Uhr.
Dann klicke ich auf Buchen und warten, warten und...
Die Terminbuchung konnte nicht abgeschlossen werden.
So we estimated about 20 to 30 seconds maximum to book stuff.
20 bis 30 Sekunden hat man Zeit, um einen Termin zu buchen. Das System von Dr. Lib ist nicht besonders transparent, aber soweit ich es ersehen kann, muss man bei beiden Terminen, die man auswählt, das Glück haben, keinen ausgewählt zu haben, den nicht im selben Moment jemand anders schon gewählt hat.
I would say it's too hard. I see a lot of people who has troubles in booking.
Die Entwickler von Impfstoff.link haben einen Reddit-Thread zur Diskussion des Dienstes erstellt und auf dem häufen sich seitenlang Fragen und Beschwerden über das System.
Do you get like a lot of messages from people?
Or
like,
oh yeah.
Do people get confused a bit? Like, do they think you're an official government thing? Or like, yeah. what do people think?
Oh, yeah, that's kind of funny. Like, this is a really interesting question. Because I do receive a lot of messages, yes. And every single day since it started, I would say it used to be more. But now, I think now people are getting even more. What's the platform about? And what is the purpose of both website and Telegram bot? But I used to receive a lot of messages sort of like, hey, my mom is 65 years old and I couldn't find a vaccine for her. Can you please find it yourself? Like if it was my, you know,
like if you give out the appointments.
Exactly. Yeah. I am the responsible for all the appointments, but that's not the way to go. And the messages like this came, I don't know, at least 40, 50 different messages exactly like this. And then there was also confusing messages like, hey, I don't know how to use. Please give me an appointment. Where is going to have the appointment for Velodrome Berlin or for Tempelhof? Things like that. But then what we did in parallel was to identify those concerns and questions and add useful, helpful messages over the initialization of the Telegram. What I mean is that every now and then when people join it, they would see like a message explaining what is the bot about.
Und ich will das nochmal verdeutlichen. Joao und sein Kollege versuchen hier nur durch Eigeninitiative in ihrer eigenen Freizeit ein Problem zu lösen, das man durch ein durchdachtes System vielleicht nie gehabt hätte. Keiner von den Beteiligten verdient hier Geld. Von ein paar PayPal-Spenden mal abgesehen. In diesem konkreten Fall werden auch keine Daten von den NutzerInnen gesammelt. Man wird ihr einfach nur weitergeleitet und gibt keine persönlichen Daten ein. Das ist nicht immer der Fall. Viele private Firmen und teilweise dubiose EntwicklerInnen haben die Chance ergriffen, die Lücke im Angebot des Staats durch eigene Dienste zu füllen. Das heißt jetzt nicht, dass man alle, die an der Situation etwas ändern wollen, unter Generalverdacht stellen sollte. Ich glaube, viele wollen mit Sicherheit einfach nur helfen. Aber wenn man sich diese ganze Situation anschaut, kommt man nicht um den Gedanken herum, dass dieses Problem vorherzusehen war und von vornherein verhindert hätte werden können. Seit Anfang April können auch Arztpraxen Impfungen verteilen. Mittlerweile werden dort ungefähr ein Drittel aller Impfungen verabreicht. Nachdem ich selbst, wie wahrscheinlich viele von euch, tagelang bei verschiedenen Hausärzten nie am Telefon durchgekommen bin, wollte ich wissen, wie es denn bei den Hausärzten mit der Terminvergabe überhaupt funktioniert.
Mein Name ist Dr. Christian Lübbers. Ich bin Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.
Christian hat vor ein paar Jahren mit der Kampagne Globokalypse Wellen geschlagen und ist in der Aufklärung und Kritik von Homöopathie sehr aktiv. Mir ist da aufgefallen, weil er vor ein paar Wochen verzweifelt versucht hat, auf Twitter Impftermine loszuwerden, weil ihm seine Impfdosen sonst verfallen wären. Christian hat seit der Verkündung, dass auch Hausärzte bald impfen dürfen, sehnsüchtig auf seine Chance gewartet.
Und dann kam irgendwann die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern auf die Kassenärzte zu und hat eben abgefragt, wer denn auch gerne in seinen Praxen impfen würde. Und da habe ich mich dann sofort gemeldet, dass ich das auch gerne für meine Praxis machen würde. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von der Kassenärztlichen Vereinigung und dann wurden einige Voraussetzungen dafür abgefragt. Und dann habe ich darauf geantwortet und dann war ich dann dadurch tatsächlich einer der ersten Ärzte in Bayern, die dann Patienten in der eigenen Praxis geimpft haben.
Das heißt, die erste Lieferung kam um Ostern herum?
Die kam genau am 30.03.
Okay, wie läuft denn das ab? Ich kann mir das, ich weiß nicht wahnsinnig viel über die Abläufe in der Arztpraxis.
Genau, also tatsächlich ist das so, dass wir in der Arztpraxis nur einmal die Woche beliefert werden. Vor Ostern startete es damit, dass ich auch nicht wusste, um wie viel Uhr diese Lieferung kommt. Und das war tatsächlich sehr, sehr aufregend. Also ich saß dann in der Praxis und habe dann auf diese Lieferung gewartet. Und auf einmal kam dann eben die Apothekerin mit einem großen Paket gekühlt und hat da dann zwei Vials AstraZeneca-Impfstoff mitbekommen. Und das ist natürlich schon spannend, wenn so eine Box eigentlich ein Außenmaß hat, vielleicht von 50 Zentimeter mal 30 Zentimeter mal 20 Zentimeter. Und dann guckt man da rein und da sind dann Kühlelemente drin und dann zwei Mini-Vials mit dem Impfstoff halt, der dann halt eben zwischen 2 und 8 Grad gekühlt ist und dann halt überliefert wird. Und mittlerweile läuft das so, dass ich eben wöchentlich eine Lieferung bekomme und ich weiß dann auch, was ich bekomme. Aber ich weiß das nicht sehr viel im Vorhinein. Das heißt, ich weiß das immer ziemlich genau eine Woche vorher.
Wie läuft denn die Terminvergabe?
Ganz konkret, wir haben in der Praxis eine Warteliste und diese Warteliste, die telefonieren wir ab. Die können wir natürlich dann eben nach Geburtsdatum ordnen, die können wir nach Priorisierungsgrad ordnen, nach anderen Erkrankungen ordnen. Wir können die auch ordnen, wie lange die Patienten sich schon angemeldet haben bei uns auf der Warteliste. Und letztlich gucken wir dann, dass wir dann eine möglichst faire Priorisierung für die Patienten halt hinbekommen und die Patienten impfen. Natürlich ist eins der Hauptgründe, einen Patienten möglichst schnell zu impfen, ist das Alter. Wir wissen nach wie vor, dass das Alter einer der Hauptrisikofaktoren ist, der mit einer schweren Covid-19-Erkrankung oder sogar mit einem tödlichen Verlauf einhergeht. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, ältere Patienten grundsätzlich erstmal zuerst zu impfen.
Findest du es sinnvoll als Arzt, dass diese Entscheidung großteils dir überlassen wird? Oder hättest du dir irgendwie mehr Leitlinien gewünscht, nach welchen Gruppen man so vorgehen kann?
Also das ist eine berechtigte Frage. So wie es natürlich jetzt gelaufen ist, ist es nicht so wahnsinnig glücklich. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass wir Arztpraxen jetzt priorisieren, das können wir und das ist auch grundsätzlich gut so. Meine Hauptkritik ist, dass es eigentlich keine zentrale Datenbank ist, auf die wir alle Impfwilligen oder auf die sich alle Impfwilligen eintragen können und auf die die Ärzte, die impfen, dann Zugriff haben. Also das heißt, es gibt natürlich dann die Möglichkeit für Patientinnen und Patienten, sich in den Impfzentren anzumelden, aber auf diese Daten können wir impfenden Ärzte in den Praxen nicht zugreifen. Das heißt, die Patienten, die müssen sich doppelt und dreifach anmelden und dann entsprechend, wenn sie irgendwo geimpft sind, auch doppelt und dreifach wieder abmelden. Aber eben auf diese Listen können wir leider nicht zugreifen. Und das ist blöd, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist natürlich dann mit viel Telefoniererei verbunden und natürlich ist es doppelte Arbeit für die Impfwilligen, sich dann halt eben entsprechend mehrfach anzumelden.
Christian wünscht sich also für alle ÄrztInnen eine zentrale Anlaufstelle, die ihm dann über einen Algorithmus die nächsten ImpfpatientInnen zuteilt. In der Praxis wäre so eine Datenbank sicherlich eine große Herausforderung. Krankheitsgeschichten sind oft kompliziert und individuell. Einen fairen Algorithmus zu programmieren wäre keine triviale Aufgabe. Und überhaupt schon davor müsste diese Datenbank Krankheitsdaten von Millionen von Menschen sammeln, um sie miteinander vergleichen zu können. Sensible Daten also, mit denen man nicht leichtfertig umgehen sollte. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich wäre, sich eine Architektur zu überlegen, die dieses Problem datensparsam und vielleicht dezentral löst. Aber dafür ist es jetzt wohl zu spät. Christian Lübbers wünscht sich aber vor allem irgendwas, das fairer ist, als wie es jetzt abläuft.
Jetzt haben wir häufig ein Problem, dass viele Menschen, die sich gerne impfen lassen würden, auch mittlerweile so ein Ungerechtigkeitsgefühl bekommen, weil sie dann immer jemanden kennen, der vielleicht in der Priorisierung hinter ihnen steht, aber schon ganz offiziell in irgendeiner Praxis oder in irgendeinem Impfzentrum geimpft worden ist. Und das lässt sich eigentlich furchtbar simpel genau aus diesem Problem erklären, weil halt eben jedes Impfzentrum und jede Arztpraxis eine eigene Liste führt. Das heißt, es kann dann sein, dass in der einen Woche bei mir sich wahnsinnig viele junge Patienten angemeldet haben und eben kaum ältere. Es kann aber auch sein, dass ich dann in der anderen Woche ganz, ganz viele ältere Menschen dann sich bei mir noch zusätzlich auf die Warteliste draufschreiben lassen, die warum auch immer sich bisher nicht beim Impfzentrum angemeldet haben oder beim Hausarzt nicht drangekommen sind oder so. Und dann ist es dann so, dass die nächste Woche ich dann nur eher ältere Menschen kranke Menschen dann halt entsprechend impfe. Und das, glaube ich, das versteht man natürlich dann nicht so wirklich, wenn man selbst auf den Impftermin wartet, wie kompliziert und wie unterschiedlich das dann halt eben entsprechend in den einzelnen Praxen dann vonstatten geht.
Ich habe im Mai mit Christian Lübbers gesprochen. Damals war der Impfausweis noch ganz frisch angekündigt. Christian hat mir seine erste Einschätzung gegeben.
Also ich fände einen digitalen Impfausweis fände ich toll. Ich finde es auch überfällig. Ich sehe es auch so, dass jetzt gerade diese Pandemie die große Chance für die Digitalisierung im Gesundheitswesen hätte sein können. Aber man muss ganz ehrlich sagen, auch diesbezüglich ist da auf voller Linie versagt worden, leider. Also mit der Digitalisierung oder eben die Anbindung an zentrale Datenbanken, dass wir eben Zugriff auf Impfpriorisierungslisten oder sowas hätten, das hat ja eben leider alles nicht stattgefunden. Jetzt dann Zugriff auf eine Datenbank zu bekommen, wo wir dann entsprechend eintragen, dass ein Patient geimpft worden ist oder nicht, ist ja letztlich eigentlich nur die Fortsetzung von meiner Forderung, dass wir das Ganze vorab schon im Sinne der Priorisierung gehabt hätten. Ich glaube, ein digitaler Impfausweis ist natürlich auch für den Alltag grundsätzlich praktikabel. Schon jetzt empfehle ich all meinen Patienten, die ich impfe, ihren Impfpass oder den Stempel, den ich da mache, oder den Eintrag, den ich dann in den Impfpass mache, abzufotografieren, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass in den nächsten Wochen und Monaten jeder seinen alten gelben Impfpass immer mit sich rumschleppt. Und das birgt natürlich auch grundsätzlich die Gefahr, dass man dieses unglaublich wichtige Dokument dann verliert und dann hat man es im Moment schwer, einen Nachweis über seine stattgehabten Impfungen zu haben.
Okay, willkommen zurück, Chris.
Hallo, Serafin.
Also wir haben gerade von Lübbers gehört, der vor ein paar Wochen schon einen digitalen Impfpass wollte. Seit Anfang der Woche ist er jetzt da. Wie läuft's denn?
Ja, interessant läuft es. Seit Anfang der Woche ist es ja so, dass man in eine Apotheke gehen kann, um sich diesen digitalen Impfpass ausstellen zu lassen. Weil ja eine der wichtigen Fragen war, was passiert denn mit all den Leuten, die schon erst oder sogar zweit geimpft sind? Wie bekommen die denn überhaupt dieses digitale Zertifikat? Und da hat dann irgendwann das Bundesgesundheitsministerium bekannt gegeben, wir haben uns geeinigt mit den Apotheken. Ab dieser Woche eben kann jeder in die Apotheke gehen und sich das dort ausstellen lassen. Ich habe allerdings gestern Abend mit einer Apothekenmitarbeiterin aus Hamburg telefoniert, die sich davor auf Twitter auch darüber beschwert hat, wie es läuft. Und es klingt alles noch ganz schön chaotisch.
Okay, und warum brauchen wir denn das Ganze jetzt überhaupt digital?
Also die EU hat das ja letztlich angestoßen und hat eine neue Verordnung erlassen vor einiger Zeit. Die Idee war, dass es einerseits fälschungssicherer sein soll, also dass man eben diese Zertifikate damit eine größere Sicherheit darüber hat, ob das tatsächlich stimmt, statt einfach an der Grenze oder am Flughafen mit seinen gelben Heftchen rumzuwedeln, wo man ja weiß, es zirkulieren inzwischen ja auch schon relativ viele Möglichkeiten, das zu fälschen. Man kann sich quasi das Blankoheft kaufen, man kann sich Tickets, man kann sich Aufkleber kaufen, die aussehen wie diese Aufkleber, die dann reingeklebt werden. Der andere Grund war aber, dass man relativ schnell auch auf EU-Ebene festgestellt hat, es geht ja gar nicht nur um Impfungen. Was machen wir denn mit den Leuten, die nachweislich Corona hatten und inzwischen aber wieder gesund sind? Also die Genesenen. Und was machen wir mit den Leuten, die bisher noch gar nicht die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, was, wie man ja weiß, sehr viele sind? Das ist ja total unfair, wenn die jetzt nicht genauso freizügig reisen dürften. Also brauchen wir im Grunde auch eine Option, um da negative Tests auch fälschungssicher drin zu belegen. Und deswegen ist dieser Digital Green Pass, wie er sich nennt, der EU, da sind jetzt alle drei Dinge drin. Das heißt, ich kann unterschiedliche Zertifikate reinladen, die zeigen entweder, ich bin geimpft, erst- oder zweitgeimpft, ich hatte Covid und bin wieder gesund oder ich habe mich negativ testen lassen.
Das digitale grüne Zertifikat, wo ist das denn dann eigentlich? Ist das jetzt die Corona-Warn-App oder ist das noch eine App? Ich blicke da noch gar nicht so richtig durch. Was brauche ich denn jetzt, wenn ich reisen gehen wollte?
Also das Zertifikat ist tatsächlich, und das ist ziemlich wichtig, auch nur in der eigenen Hosentasche oder auf dem eigenen Telefon. Also ich brauche am Ende gar keine App. Ich könnte mir auch einfach diesen QR-Code, den ich dann in der Apotheke zum Beispiel ausgestellt bekomme, zusammenfalten. Das machen die wohl auch. Die falten das zu so einem schönen Büchlein zusammen und stecken es dann in so eine kleine Hülle für einen. Und das reicht absolut aus. Das kann ich vorzeigen. Das wird gescannt. Ich kann es mir ein paar Mal kopieren, falls ich es verlieren sollte. Ich brauche keine App. Wenn ich aber eine App verwenden will, könnte ich dann eben diese CovPass-App nehmen und den QR-Code da abscannen. Dann habe ich die da drin. Genau das gleiche in der Corona-Warn-App.
Ja, genau. Wie ist das denn praktisch? Also es ist sozusagen, das Digitale liegt darin, dass es jetzt ein QR-Code ist, der maschinenlesbar ist? Oder liegt die Info, dass ich geimpft wurde, auch nochmal irgendwo ab?
Genau, das ist halt erstmal das, wo viele irritiert sind. Warum ist das ein digitaler Impfpass, wenn ich den doch eigentlich auf Papier vorzeigen kann? Es gibt aber im Hintergrund eine Infrastruktur, die läuft bei der EU. Die wurde von Telekom und SAP gebaut, also dem gleichen Team, das in Deutschland auch schon die Corona-Warn-App gebaut hat. Die haben auch diesen Auftrag abgesandt und haben eine Struktur im Hintergrund aufgebaut, weil das Ganze ja EU-weit funktionieren muss. Also die Frage ist ja, wenn ich mit dem QR-Code, der mir in Blankenese ausgestellt worden ist in der Apotheke, nach Portugal fliegen will zum Beispiel, dann muss der ja am Portugal am Flughafen gescannt werden können. Und auch die müssen dann sehen, das ist sicher. Und dafür ist halt dieses Gateway da, dass dann die Person, die das in Portugal am Flughafen scannt, mit dem Scanner trotzdem sieht, ja, das ist ein sicheres Zertifikat. Das große Problem liegt natürlich, wenn wir jetzt schon über die Fälschung sprechen, an einer anderen Sollbruchstelle. Und da weisen auch viele von Anfang an darauf hin. Das liegt nämlich genau, im Fall von Deutschland zumindest, in der Apotheke. Also dort, wo ich mit meinem gelben Impfheft hinlaufe, um mir dieses digitale Zertifikat abzuholen. Denn selbst wenn es sehr schwer ist oder nicht möglich ist, das Zertifikat selber zu fälschen, ich kann natürlich mit einem gefälschten gelben WHO-Impfpass in die Apotheke gehen. Und da fand ich auch sehr interessant, was mir die Mitarbeiterin gestern erzählt hat. Die meinte nämlich, ja, wer bin ich denn jetzt, dass ich jetzt da entscheiden soll, ob das jetzt echt ist oder nicht?
Das Problem hätte man natürlich auch, wenn ich einfach mit einem gefälschten Impfausweis in ein Restaurant gehe oder so oder zum Flughafen und da einfach den gefälschten Impfausweis herzeige, oder? Den wahrscheinlich auch niemand überprüft so richtig.
Ja, das stimmt. Ich glaube, was aber dazu kommt, ist, dass vielleicht der Eindruck, dass das ja fälschungssicher sei, stärker ist bei dem Digitalen, weil es ja vermeintlich fälschungssicher ist.
Brauche ich das dann nur, wenn ich irgendwo hinreise, oder gilt das Teil auch fürs Kino?
Also die EU sagt erstmal, das ist nur dazu da, um die Reisefreizügigkeit wiederherzustellen. Also die interessieren sich quasi nur für diesen Teil an der Grenze. Was aber die einzelnen Mitgliedstaaten darüber hinaus mit dem Ding anstellen oder nicht anstellen, das ist den Mitgliedstaaten überlassen. Und ich würde sehr schwer davon ausgehen, dass wir relativ schnell in eine Situation kommen werden, wo dieser QR-Code auch in der Kneipe, im Kino oder einfach an allen anderen Stellen vorgezeigt werden muss, wo ich ja heute auch schon zum Beispiel einen negativen Test vorzeigen müsste oder auch meinen Impfausweis vorzeigen müsste. Und da ist eben eine interessante Frage, wie sich das entwickeln wird. Die müssen das ja mit meinem Perso abgleichen. Also der QR-Code alleine reicht nicht. Da steht dann mein Name drauf und die überprüfende Stelle muss meinen Perso oder irgendein Passdokument daneben halten, um zu gucken, bin ich das denn wirklich oder habe ich mir einfach dein Smartphone mit deinem QR-Code ausgeliehen, zum Beispiel, weil du schon geimpft bist. Das ist so, dass jetzt eine Kneipe natürlich nicht von mir verlangen darf, dass ich meinen Perso vorzeige. Aber die hat natürlich Hausrecht. Also die kann sagen, ich kann dich nicht dazu zwingen, deinen Perso, dich hier auszuweisen mit Perso. Kannst ganz frei wählen, das nicht zu tun, aber dann kommst du hier auch nicht rein. Also so viel zum Thema Freiwilligkeit an der Stelle.
Okay, und ganz praktisch, glaubst du, dass diese App jetzt groß zum Einsatz kommt?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also wenn man sich den Run auf die Apotheken anschaut, habe ich schon den Eindruck, dass gerade sehr viele Leute gleichzeitig losgegangen sind Anfang der Woche, um sich das Ding abzuholen. Und auch die Mitarbeiterin gestern berichtete, dass dann selbst 85-Jährige dastehen, die halt teilweise gar kein Smartphone haben oder zum ersten Mal in der Hand halten und das auch gerne haben wollen. Also ich glaube, dass eben durch die ganze Berichterstattung darüber, sie sagte sowas wie, die Leute sind jetzt ganz wuschig, selbst wenn man das nicht wirklich versteht, der Eindruck entsteht, man braucht das irgendwie. Und dass da schon sehr viele Leute gerade sich in Bewegung setzen. Zwischenzeitlich am Dienstag war offenbar auch der Server des Robert-Koch-Instituts, über den diese Zertifikate ausgegeben werden, zusammengebrochen. das deutet jetzt nicht darauf hin, dass es keine hohe Nachfrage gäbe.
Okay. Und jetzt zum Abschluss, funktioniert es dann jetzt das Ganze jetzt schon EU-weit?
Die EU ist Anfang Juni damit gestartet und Deutschland ist tatsächlich auch seitdem an das System schon angeschlossen. Aber die Frage ist ja auch, wann funktioniert das in den anderen EU-Ländern? Und da ist die Ansage, dass bis Ende des Monats alle EU-Länder angeschlossen werden sollen. Und die EU ist wohl auch schon in Verhandlungen mit anderen Ländern, zum Beispiel der Schweiz oder Liechtenstein. Die Frage ist ja auch, was ist da mit Großbritannien zum Beispiel? Alle Länder weltweit können beantragen, dass sie daran angedockt werden, wenn sie denn ein Äquivalent zu diesem digitalen Zertifikat überhaupt ihren Einwohnerinnen ausstellen.
Das war NPP, der Podcast von netzpolitik.org. Unser Dank geht an Rosemarie Elmer, Dorothee Marx, Sebastian Müller, Joao Gi, Christian Lübbers. Die Redaktion war von Chris Köber, Recherche und Produktion von mir, Serafin Dings. Musik von Blue Dot Sessions, Titelmusik von Trommerschlunk. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Unterstützung oder Rückmeldung. Ihr könnt spenden unter netzpolitik.org oder den Podcast an FreundInnen oder Bekannte weiterleiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!